Hier der Kommunikat-Podcast für Kommunikation.
Mensch, Philipp, Kommunikationskunst.
Podcast für Marketing und Vertrieb.
Einen grandiosen, wundervollen Mittwochmorgen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, weil ich weiß nicht, wann ihr uns hört.
Zum Aufwachen.
Zum Einschlafen.
Ihr ganzen Geisterfahrer-Überholer, hoffentlich.
Geisterfahrer-Überholer. Geil. Auf der linken Spur, Vollgasmodus, 120% da.
Ohne jemanden dabei zu schädigen. Und ich hoffe, ihr habt volle Aufmerksamkeit bei uns und auf der Straße. Und wenn ihr auf der Straße seid, hoffentlich hört ihr uns nur und seht uns nicht.
Oder auf der Rennstrecke.
Oder seid einfach noch Beifahrer.
Oder auf dem, beim Fallschirmsprung.
Ja, beim Fallschirmsprung. Das wäre mal was Cooles.
Vielleicht versuche ich das mal als Podcast im Ohr zu hören.
Nee, ein dann darf man aber ein Selfie. Start und
nein.
Weil du vergessen hast, die Leine zu ziehen.
Ja, aber notfalls gibt es ja immer die Reserveleine.
Die musst du aber auch ziehen.
Nein, die geht automatisch auf.
Ach, der Schirm, die geht automatisch
der
auf?
Der Notschirm geht automatisch auf. Wenn du eine gewisse okay. Geschwindigkeit hast unter einer gewissen Höhe. So, ihr Lieben. Markus, schön, dass du mich in dem Studio hier mal wieder begrüßt. Es ist unser Podcast-Studio.
Unser und, kleines Baby.
Genau. Und es wird langsam immer größer und dementsprechend lernt es immer mehr laufen. Und das, was wir machen, machen wir aus Leidenschaft. Ich habe gerade geguckt, ob das mein BWL-Buch ist oder deins, aber es ist deins.
Ich habe tatsächlich sowas auch im Studium gehabt.
Hm?
BWL? Frag mich nicht, ob ich es gern gemacht habe.
Mal nach Zahlen ist was anderes. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zuhört, dass ihr zuseht, dass ihr fühlt. Ich weiß nicht, wie man es machen kann.
Riecht auf jeden Fall. Glück noch nicht.
Zum Glück noch nicht.
Wir riechen gut.
Oh, weißt du, was mein Wunsch wäre? Also erstens, irgendwann mal eine Live-Podcast-Folge zu machen, so wie Fest und Flauschig oder so Gemischtes Hack. Mhm. Wäre so total mein Traum, wenn wir mal so vor 500 oder 1000 Hörern sitzen und so eine Live-Folge machen. Aber ich glaube, die könnte keine 30 Minuten gehen. Die müsste dann schon eine Stunde oder anderthalb sein.
Ja.
Wäre aber ein Thema, was mich total interessiert.
Dann könnten wir vielleicht sogar... Ich fände es eine coole Idee, liebe Philipp. Und dann können wir wirklich vom Publikum... Ich meine, ich wäre wirklich das eine oder andere Mal gefragt, ihr macht doch, ihr seid so gut in euren Folgen. Das macht ihr doch nicht spontan.
Ey, komplett.
Also bitte.
Komplett.
Also wir sind hier nicht geskriptet. Was ihr hört, das ist Wissen aus unserem Erfahrungsschatz, aus unserem täglichen Arbeiten, aus Projekten, aus Kunden, aus Sichtbarkeit und Netzwerken. Und das ist absolut authentisch, so wie wir sind. Und wir verstellen es nicht. Wir skripten das hier nicht durch von Anfang bis Ende, sondern
wir haben es ja mal versucht zu skripten und die Folge haben wir gelöscht. Genau. Weißt du noch? Das war total geil. Wir haben am Anfang, wo wir noch in der Box standen, da haben wir immer gesagt, okay, komm, wir müssen uns ein bisschen taktischer vorbereiten, weil sonst fällt uns das vielleicht irgendwann schwer. Ganz echt, ich glaube, wir haben es zweimal versucht und einmal haben wir die Folge gelöscht, weil wir gesagt haben,
das war so gestellt.
Weil wir die Punkte ansprechen wollten. Ah, das müssen wir noch mit einmal. Wo ich sage, nee, das ist situativ. Es ist einfach situativ und das ist das, was uns, glaube ich, auch ausmacht. Weil auch, ganz wichtig, der liebe Markus fragt mich meistens, wenn ich hierher komme, hey, beschäftigt dich gerade irgendwas? Warum? Weil diese Emotion, die soll ja auch in den Podcast mit rein. Und vielleicht ist es die Folge, die euch dann mehr interessiert, weil ihr noch mehr irgendwie greifbare Punkte bekommt oder auch nicht. Heutiges Thema, Markus. Das habe ich jetzt mal rausgesucht. Mhm. Ich würde es versuchen, so in beide Richtungen zu bringen. Einmal habe ich das Thema gesunder Wachstum in Verbindung mit reich über Nacht.
Und auch gewisse Startups, genau die das versuchen. Und da muss ich sagen, es ist auch so ein leichter Trigger bei mir, weil ich mit einigen Startups auch schon in den letzten Jahren zu tun habe. Mhm. Und genau diese... ich mache mir jetzt selbstständig. Gedacht, ja, und was möchtest du für Mehrwerte bieten? Was ist besonders bei dir? Was macht übrigens, was du gerade machst, das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor, das machen schon 5 andere. Was unterscheidet dich denn? Und dann fangen sie an zu stottern, weil ich glaube, so ein gesundes, natürliches, aus eigener Tasche, aus eigenem Geld, zu agieren unternehmerisch ist noch eine andere Herangehensweise, als wenn, ich sag mal, ich überweise dir 1 Million, Philipp, du machst das. Ich glaube, da wärst du ein anderer, als wenn du sagst, nee, das ist jetzt gerade mein Geld, das ich hier einsetze und ins Risiko gehe.
Genau, also meine Wir stellen erstmal die Frage, wie viele Unternehmen kennst du, die reich über Nacht geworden sind?
Null.
Super, dann kennst du keinen oder mehr als ich. Genau.
Also minus eins.
Genau, ich kenne nicht ein einziges Unternehmen, was reich über Nacht geworden ist. Man kann sagen, es wurde reicher über Nacht, aber nicht reich über Nacht. Und warum differenziere ich das sehr gerne?
Und wie viele Unternehmen kennst du, die 4 oder 5 Mal gescheitert sind und jetzt erfolgreich sind?
Davon, glaube ich, kenne ich fast alle. Also würde ich jetzt schon sagen, also ja, eigentlich sind es alle. Also alle, die sehr, sehr oft gescheitert sind, sehr, sehr viele Hürden überklimmen mussten, sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt bekommen haben, sehr, sehr viele Krisen durchgestanden haben. Und diese Unternehmen sind für mich nachweislich heutzutage eigentlich die erfolgreichsten.
Das kann ich auch nur bestätigen, weil ich kenne einige, auch mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, die ein paar Mal gescheitert sind. Und irgendwie in Deutschland, wir machen unbedingt mal eine Folge zur Fehlerkultur oder auch wie man umgeht mit Fehlern oder auch Scheitern.
Aber das soll maximale Abstrafung.
Das soll heute nicht Fokusthema sein, dieses Scheitern, aber eben diese Menschen, die schon mal gescheitert sind, haben eine bestimmte Sachen gelernt. Einfach weitermachen, dranbleiben, wirklich so einen gewissen Biss und auch eben aus Bodenständigkeit heraus zu wachsen. Ist noch was anderes als hier ist 1 Million oder 10 Millionen. Bitte nächsten Monat hast du 1.000 Mitarbeiter.
Ja, ich wollte gerade sagen, glaube, die Sensibilität ist besser geworden, finde ich, bei solchen Unternehmen. Und auch die Leichtgläubigkeit hat so ein bisschen abgenommen. Und ich glaube auch diese nachhaltige Wachstum. Wir haben uns ja das Motto auf die Fahne dank unserem Workshop schreiben lassen. Ehrliche Beratung, nachhaltige Veränderung. Und nachhaltig, und da möchte ich auch, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie Bashing machen, ich mag das nicht, dieses möchte gern, ich bin total öko und grün und nachhaltig, weil es wollen alle hören, sondern für mich ist wichtig ehrliche und wertschätzende oder richtige Nachhaltigkeit. Nachhaltig kann für mich nur sein schon, dass ich sage, das, was ich gelernt habe, setze ich auch wirklich in meinem Unternehmen ein. Das ist schon für mich nachhaltig, weil ganz viele gehen zu irgendwelchen Workshops, lassen sich 2 Tage anschreien, wie geil die Welt doch ist und welche Motivation, das hält genau 2 Tage und dann war's das. Und dann sage ich mir, cool, wofür hast du jetzt 3.000, 4.000 Euro ausgegeben? Ach ja, für ein Wochenende irgendwo in der Stadt und hast dir von einem Motivationstrainer irgendwie die Gesichter anschreien lassen? Hat dir gar nichts gebracht, doch ein schönes Wochenende. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, bei uns ist ja das Thema heute gesunder Wachstum oder reich über Nacht. Und ich würde immer wieder darauf setzen, gesunder Wachstum. Weil das ist so, wie viel, also, oder keine Ahnung, es gibt, glaube ich, sogar eine Studie, die würde ich jetzt ungern, vielleicht kann man die irgendwie einblenden. Ich habe dir so viele Einblendesachen jetzt gerade gesagt, aber ich finde das so geil, weil das wirst du irgendwann machen und dann hast du das richtige Ding. Ich glaube, es gibt eine sehr, sehr unangenehme Dunkelziffer, vielleicht sogar eine offizielle Ziffer, wie viele Lotto-Millionäre und Millionärinnen nach dem kurzfristigen Lottogewinn sogar ärmer waren als davor. Echt? Weil sie diesen Gewinn plötzlich hatten und die nicht aufbauen konnten, fachlich und geistig. Was bedeuten soll, sie waren eigentlich mit der Summe, die sie erhalten haben, völlig überfordert.
Ferrari und haben gekauft, gegen die Wand gefahren und
genau, und haben dadurch eigentlich noch mehr Schulden gehabt als vorher. Und das ist total krass, weil das ist eine, ich will nicht sagen eine Volkskrankheit, aber du hast es ja auch nicht gelernt, mit wenig umzugehen. Also, was ich total cool finde, ich habe ja ein neues Unternehmen gegründet im Januar und ich habe wir haben ja ein Unternehmen gegründet, bumm, und das primäre Thema ging eigentlich darum, wir sind in der absoluten Krisenzeit, haben wir ein Unternehmen gegründet. Also Krisenzeit ist es jetzt nicht, aber in Deutschland ist ja wirtschaftlich eine Herausforderung gerade. Das merkt man in sehr, sehr vielen Bereichen. Und jetzt merkst du, glaube ich, auch die Streu vom Weizen zu trennen. Jetzt merkst du auch, wie Unternehmen mit solchen Herausforderungen, mit solchen Ups und Downs besser umgehen können. Und das muss ich sagen, wir haben gefühlt in einem Down ein Unternehmen gegründet, wo wir wirklich helfen können. Der Vorteil ist, wenn jetzt ein Up kommt, wissen wir, wie sich ein Down angefühlt hat. Wenn du in einem Up, also in einer Hochphase ein Unternehmen gründest, dann läuft alles und das Gold schießt dir aus sonst wo.
Aber
und
auch nicht wirklich.
Auch nicht wirklich, das ist unfaire Situation. Mhm. Und das ist so ein Ding, es schießt hoch und wenn dann urplötzlich ein Down kommt, das kennst du noch gar nicht. Das weißt du gar nicht, wie man damit umgeht. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, Ich habe ja so viele Mindset-Bla-Workshop-Kurse angeboten bekommen und irgendwelche Gurus, die mir erklären, wie das Business funktioniert. Wo ich sage, Mensch, ich brauche das gar nicht. Ich will gesund wachsen. Ich brauche nicht morgen 6-stellig machen, wenn ich 7-stellig investieren muss. Also es bringt mir nichts. Also
du hast doch mir auch mal vor ein paar Folgen ein Beispiel genannt von, die machen 500.000 Umsatz.
Ja, ja.
Aber haben 245.000 Kosten.
Nee, mehr.
Oder 260.000.
Kein Scheiß, die haben 7-stellig Umsatz gemacht. Also 7-stellig heißt mal ab 1 Million Euro. Und die hatten aber Ende, sehr, sehr stark am Ende, 6-stellige Investitionskosten dafür. Wo ich gesagt habe, super, dann liegt deine Gewinnspanne also roundabout bei 40.000, 50.000. Ja, habe ich gesagt, super. Bei 1 Million Jahresumsatz hast du 40.000 bis 50.000 Euro Gewinn. Das ist echt wenig. Das ist nichts. Das bringt dir nichts. Also nicht falsch verstehen, aber das ist falsch. Das ist nicht gut gewirtschaftet. Du hast sehr viel Zahlen gedreht. Cool. Du hast Steuerberater beschäftigt. Du hast alles andere beschäftigt. Mitarbeiter und Personal hast du beschäftigt. Toll. Aber du hast nicht wirklich was geschafft. Also, ne? Wenn ich eine Schiene verkaufe, kann ich auch für 300.000 eine Schiene verkaufen. Super. Verkaufe ich 3 Schienen, habe ich 900.000 Euro Umsatz gemacht. Super. Aber muss ich denn, also, ne? Wenn ich die Investition komplett rausgebe, dann habe ich auch keinen Gewinn rausgemacht. Also, worauf will ich hinaus? Mein Unternehmen, und das ist das, was ich mir immer wieder beigebracht habe, so sehe ich das ja auch, es gibt gute und schlechte Zeiten. Es gibt Zeiten, wo Kunden nicht bezahlen können, weil die wirtschaftliche Lage es nicht schafft. Die Situation hatte ich auch schon. Mein Unternehmen ging weiter. Mein Unternehmen hatte Zeiten, wo ich wirklich sehr, sehr viel eingenommen habe. Mein Unternehmen ging weiter. Ich bin nicht abgehoben. Ich habe mir immer gleiches Gehalt ausgezahlt. Ich habe immer mir ein vernünftiges Auto geholt. Ich habe immer vernünftig Ein- und Ausgaben kontrolliert, konsumiert oder eben produziert und habe immer wieder einen Überblick gehalten. Und bin ehrlich, also was ich mir heutzutage auszahle im Vergleich zu damals, das ist was ganz, ganz anderes. Also ich bin weitaus sparsamer mit mir selbst und alle meine Mitarbeiter verdienen mehr als ich und das freut mich, das finde ich total geil. Also bin ehrlich, das macht mich stolz und ich glaube an das Große und Ganze, ich glaube an das Unternehmen. Und für mich ist aber so, ich kann jede Zeit durchstehen. Das heißt, wenn morgen mein Unternehmen gefühlt, gesundheitlich falle ich komplett aus und kann erstmal ein halbes Jahr nicht mehr dienen, ist mein Unternehmen gesichert. Und das finde ich wichtig.
Das ist ein bodenständiges Wachstum. Und du hast ja nicht gleich 10 Mitarbeiter auf einmal eingestellt,
nee.
Also von 0 auf 10, sondern eben dieses langsam, Stück für Stück. Und genau das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht, eben dieses langsame Stück für Stück und eben dieses nachhaltig und bodenständig wachsen, weil ihr wollt ja nicht in die Höhe schießen, Umsatz und Kosten in die Höhe schießen, aber am Ende nichts verdienen. Und wenn dieses... Ich will jetzt nicht abfällig über Startups reden. Die haben plötzlich viel Geld zur Verfügung gestellt. Das ist auch die Frage, können sie mit so viel auf einmal umgehen? Und ist das auch gesund, plötzlich 100 Leute einzustellen? Du brauchst die ganzen Strukturen. Die Strukturen müssen wachsen. Das Team muss wachsen. Das Team muss sich kennenlernen.
Ja, Mann.
Das geht nicht von heute auf morgen. Lieber langsam das aufbauen. Und das hat auch langfristigen Erfolg. Wie viele Startups kennst du, die jetzt nach 10 Jahren immer noch existieren? Also mir fallen 2, 3 ein, die sind sogar börsennotiert, aber mir sind schon viele Startups begegnet, die auch leider wieder verschwunden sind.
Also ich wollte gerade sagen, ich muss auch sagen, also wir müssen jetzt mal festlegen,
oder gibt's würde ich gerne mal... Statistik,
genau.
Wie viele Startups also, sind...
Die Frage ist, ab wann ist man ein Startup? Können wir das ganz kurz mal besprechen? Wie definierst du das? Ich bin ehrlich, ich habe jetzt keine 100%ige Definition.
Auch nicht.
Vielleicht blenden wir dir was ein.
Markus! Das Unternehmen, die noch keine 3 Jahre am Markt bestehen.
Ja, aber okay, bin ich ein Startup?
Du bist ein junges Unternehmen, aber ich würde dich jetzt nicht als Startup
bezeichnen. Perfekt, weil jetzt ich bin jetzt 22. November gegründet. Deshalb, also jetzt wirklich also, fachlich, also diskutieren wir heute gerne mit euch gemeinsam.
Also dein zweites Startup oder zweites Unternehmen, Kibilium,
ja?
Mit dem du Software-Dienstleistungen anbietest, mit dem bist du ein Startup. Da bist du,
okay.
Hast du gerade gegründet,
okay.
Noch gar nicht so lange her und bist
weil,
neu am Markt damit.
Perfekt.
Aber die Personen, die dahinter stehen, die sind schon sehr lange am Markt und haben sehr viel Erfahrung. Also
ja, genau.
Ist immer die Frage, Personen mit dem Unternehmen oder ja. Das Unternehmen selbst?
Weil die Frage wäre für mich, also mein Blick ist, wenn ich morgen ein Gewerbe anmelde, bin ich ja theoretisch ein Startup.
Ja.
Für mich ist aber so, ich sehe Startup leider aus einer anderen Brille. Startup ist dieses jung, dynamische Vollgas, Party, feiern, sehr viel Geld von irgendeinem Investor und groß.
Und bloß in 3 Jahren gleich ein Exit, weil genau. Ich will ja die Millionen auf dem Konto.
Richtig. Und das ist so dieses Exit-Strategie, damit ihr das wisst, heißt im Endeffekt, ich arbeite auf einen Verkauf meines Unternehmens hin. Ich baue eine Marke auf, also ich bin jetzt der neue Erfinder von diesen super tollen Gläsern und ich möchte, dass Markus irgendwann in 3 Jahren sagt, okay, er hat auch Gläser, aber das Glas braucht er noch, also kauft er mein Unternehmen für 10 Millionen ab und dementsprechend verkaufe ich dieses Recht oder diesen Wert Glas an Markus und dafür habe ich eine Exit-Strategie. Ich baue heute die Strategie so auf, dass Markus in 3 bis 5 Jahren das Unternehmen kaufen möchte, weil er sicherstellen möchte, dass ich ihn nicht vom Markt verdränge oder ich das attraktiv so schaffe, dass ich für ihn ein Produkt in Klammern entwickle und er im Endeffekt das fertige Produkt in seine Produktkette mit aufnehmen kann. Startup bin ich aber ehrlich, habe ich so ein Bild vor Augen. Und ich bin immer so, dass ich schon versuche, ein renommiertes Unternehmen zu sein. Ich bin noch ein junges, kleines Unternehmen, aber ich sage trotzdem noch, ich habe einen anderen Charakter. Ich habe eine Struktur, ich habe eine Strategie und ich bin ehrlich, ich habe keine Exit-Strategie vor. Ich will mein Unternehmen nicht verkaufen, auf gar keinen Fall.
Das ist mein Baby, das ist, genau. Drückt mich aus. Ich bin authentisch mit dem meinem Unternehmen verbunden und ich mache das gerne. Ich will das gar nicht verkaufen.
Und ich bin ehrlich,
vor allem, ich müsste mich ja selbst verkaufen, was ja gar nicht.
Genau, das ist das, was geht. Ich eben sage. Aktuell sehe ich das bei mir so, wenn mir, also ich habe echt schon mal überlegt, welche Summe man mir bieten würde, ab wann ich sagen würde, okay, ich stelle jetzt meine Arbeit ein und akzeptiere den Verkauf dieser Marke. Oh, und ich bin ehrlich, das hört sich jetzt krass an. Ich will das auch nicht irgendwie jetzt nicht falsch zu verstehen, dass man das mit einem eigenen Kind vergleicht oder so. Das würde ich auch nicht machen. Aber das ist mein Herzblut, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Baby, das ist meine Liebe. Ich bin ehrlich, ich will das nicht verkaufen. Ich bin nicht daran interessiert, das zu verkaufen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo ich sage, ich würde ein Produkt aus meinem Portfolio verkaufen, dass ich es nicht mehr benutzen darf. Das wäre ich so bereit. Aber ich würde nicht meine Marke aktuell verkaufen wollen. Also es hat jetzt auch keiner geboten dafür. Aber ich bin aktuell so, dass ich sage...
Hausaufgabe.
Nicht mehr einen fairen Preis. Aber dieses Reich über Nacht oder über Wachstum. Ich weiß ja noch am Anfang, Markus... Und da würde ich gerne dich heute mal interviewen im Vergleich sogar zu mir. Mhm. Wann hast du dein Unternehmen gegründet? Das allererste. Wann bist du selbstständig geworden?
Mit 24.
Mit 24.
Das habe ich schon das eine oder andere Mal erzählt.
Genau.
24 ist schon...
Und hast du da mit Mitarbeitern angefangen?
Nicht von Tag 1. Im Laufe der Jahre hatte ich Mitarbeiter, immer wieder unterschiedliche Anzahl an Mitarbeitern. Aber da fand ich eigentlich auch das gesund... langsam aufzubauen und nicht auf einmal, jetzt kann ich mir das leisten, jetzt plötzlich 5 oder 10 oder mehr Mitarbeiter plötzlich auf einmal einstellen. Das bringt nichts, weil es eben kein bodenständiges Wachstum ist, weil fehlen auch die Strukturen dahinter, sondern eben dieses langsam und neue Mitarbeiter kommt dazu, integriert sich mit dem Team, lernt mit dem Team zusammenzuarbeiten, andere Aufgaben wahrzunehmen. Auch die Wertschätzung von mir persönlich einer einzelnen Person gegenüber ist eine andere, wenn ich jetzt, sag ich mal, 1 oder 2 Leute einstelle, als wenn ich jetzt einfach, weiß ich, 10, 20 Leute auf einmal einstelle, dann ist es irgendwie Person 1 erfüllt eine Aufgabe, aber ich sehe die Person, würde die Person nicht mehr so sehen. Und mir persönlich ist das eben wichtig, dass ich genau dieses tue. Also jede Person schätze, wertschätze, integriere und auch mit dem Team gemeinsam als Teamwachs. Und das ist eine andere Herangehensweise, muss ich sagen.
Genau. Kannst du dich grob noch daran erinnern? Klar, Inflation, Deflation, wie sie alle heißen. Weißt du, was dein Jahresumsatz in den ersten Jahren war? Also ganz grob, also jetzt nicht von wegen Flexen, sondern so ganz grob im Entscheidungskriterium. Also weißt du, kannst du das noch sagen, ganz grob? Hast du da eine Summe?
Umsatz oder
ja, Umsatz. Einfach mal Umsatz.
Also ich muss noch dazu sagen, ich habe die erste Selbstständigkeit war eine Freiberuflichkeit, die ich während meines Studiums hatte. Und da hatte ich auch nicht, wirklich definitiv dazu sagen, das Hauptziel war, dass ich genug verdiene, um mein Studium und mich
zu subventionieren.
Komplett aus dem zu leben.
Ja, klar, also Subventionierung. Also, genau. Also, okay, ja. Aber meine Frage...
Ich müsste es jetzt schätzen, zwischen 20.000 und 30.000.
In dem ersten Jahr in der richtigen Selbstständigkeit, wo du jetzt kein Studium subventionieren musstest, was hast du da so ganz grob verdient? Erstes Jahr.
70.000, 80.000.
Mehr als ich. Perfekt, krass. Überleg mal vor, damals.
Also es waren weit mehr als 10 Jahre und war auch sehr erstaunt, dass ich so viel...
Also worauf ich hinaus will, ist, du hast jetzt, sagen wir mal 70.000 einfach als Beispiel. Und das war ja so ein Ding, wo ich sage, ich habe damals in meinem ersten Jahr, und da hatte ich einen Gründerzuschuss sogar vom Arbeitsamt noch on top, aber ich habe selber Rechnungen geschrieben im Wert von, ich glaube, 40.000 Euro im ersten Jahr. Und dann hatten wir beide damals diesen Austausch und dieses Gespräch darüber, dass ich gesagt habe, ey, ich will weiter wachsen, ich will mich weiterentwickeln und, bin aber tierisch aufgeregt, weil 40.000 Euro ist jetzt theoretisch mal so ein Jahresgehalt eines Angestellten. Jetzt mal ganz grob überschlagen. Jetzt ganz grob, ja. Plus, minus ein paar Euro, Krankenkassen, Sozialversicherung, bla bla bla. Und da habe ich gedacht, krass, das war nicht mal egoistisch. Aber ich habe gesagt, ey, wovon lebe ich denn, wenn ich es jetzt alles im Angestellten gebe? Und dann kam ja diese Zwischenlösung, naja, fang doch mit einem halben Angestellten an, also Minijobber oder Teilzeit. Und das war dieser gesunde Wachstum, dass ich gesagt habe, ich habe es langsam untermauert, dass ich mir gewisse Aufgaben abgenommen habe, die für mich Priorität hatten, ich die aber selber zeitlich oder nicht wollte oder konnte. Und genau da sehe ich das Thema, hast du denn im ersten Jahr gleich einen Angestellten gehabt oder erst im zweiten oder dritten? Wir reden hier wirklich von Angestellten, nicht Subunternehmen oder French-Dienstleistung, irgendwas. Sondern,
ich muss sagen, da war ich schon 10 Jahre am Markt, wo ich den ersten Mitarbeiter hatte.
Super. Das heißt also, du hast theoretisch erstmal Einnahmen generiert, Sicherheit aufgebaut, Struktur aufgebaut, Investitionen getätigt.
Das Ganze drumherum, das musste auch erstmal stehen, überhaupt gedanklich auch an dem Punkt, menschlich, charakterlich zu reifen und auch zu diesem Punkt zu kommen, ich bin bereit, auch zu wachsen. Und ich jahrelang wollte ich das auch immer nur alleine machen.
Und jetzt, und was mich halt daran total interessiert und was ich halt spannend finde, auch für die Leute da draußen, wo ich glaube, da können die sich was mitnehmen. Du warst also theoretisch 10 Jahre, in Klammern jetzt mal so, selbstständig, bevor du den nächsten Schritt gegangen bist mit Personal.
Das war auch eine, sag mal, charakterliche Reifung, auch als Unternehmer.
Perfekt. Und ich war 12 Jahre bei der Deutschen Bahn im Angestelltenverhältnis, hatte 3-4 Jahre höchstens, circa maximal 2 oder 3 Jahre Führungserfahrung in dem Bereich und bin dann ja in die Startup-Szene reingegangen, auch im Angestelltenverhältnis. Und danach bin ich nochmal in ein Mittelstandsunternehmen reingegangen. Das heißt also, ich hatte circa 13, 14, 15 Jahre im Angestelltenverhältnis eine Lernkurve. Also jetzt vergleichbar mit deinen 10 Jahren Selbstständigkeit, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich in die andere Art und Weise. Wo ich jetzt bei dir sogar noch sage, du hattest die Herausforderung, du hast kein Fest, also du wusstest nicht, wie morgen Geld reinkommt, du musstest was dafür tun. Jetzt mal bösartig, wenn ich morgens krank war, habe ich trotzdem Geld bekommen. Das muss man ja auch nochmal differenzieren, also der Unterschied. Und da sehe ich zum Beispiel auch sowas, es war eine super Lernkurve, die du gehabt hast oder hattest oder hast. Und dementsprechend sehe ich da, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das auch gesundermaßen zutraut. Ich hatte damals mit dem Tilman Kohls, ein wirklich tip-top Verkehrsrechts- und Strafrechtsanwalt, im BNI mal ein Thema. Habe ich gesagt, du Tilman, du bist auch gerade in dieser Wachstumsphase und hast du jetzt Mitarbeiter. So, was war denn für dich dein Entscheidungskriterium, Mitarbeiter zu holen? Er hat gesagt, du Philipp, ganz ehrlich, ich brauche Sicherheit. Er hat gesagt, okay, und was war die Sicherheit? Er hat gesagt, ich wollte das Gehalt für ein halbes Jahr auf meinem Konto wissen für diese Person, die ich einstelle. Das fand ich total cool, die Denkensweise, weil ich habe gesagt, ey, jetzt Worst Case, der kann diese Person ein halbes Jahr durchsubventionieren, also bezahlen,
ohne dass
was reinkommen würde.
Was unwahrscheinlich ist.
Was unwahrscheinlich ist.
Das war nämlich für mich auch, muss ich sagen, auch immer, das haben ja auch andere Unternehmer gespiegelt, habe ich auch immer diese Fragen an, wie viel Sicherheit, wie viel Puffer habt ihr denn für eure Mitarbeiter, für euer Unternehmen? Ich muss mal von mir aus sagen, bei mir waren es nie mehr als 3 Monate. Also alle Mitarbeiter, mich selbst auch als Gehalt, wie viel als Puffer von dem, was man immer kontinuierlich verdient, eben quasi als kleine Welle vor sich her schiebt, die man quasi als Rückhalt hat. Wenn wirklich Tag X, alle Verträge sind auf Null gesetzt, Einnahmen sind auf Null. Es ist, muss ich ehrlich sagen, ziemlich unwahrscheinlich, dass alle Kunden auf einmal kündigen. Es sei denn, immer eklatante Fehler, dann würde das vielleicht passieren. Aber das hat mich eigentlich auch immer wieder beruhigt. Also gesagt, okay, es bricht mal vielleicht 1 oder 2 Kunden weg, aber jetzt nicht alle auf einmal. Und das hat mir persönlich auch im Wachstum, auch mit Mitarbeitern auch eine gewisse Ruhe gegeben, weil ich gesagt habe, Ja, haben wir auch noch Zeit. Der Vertrag ist zwar gekündigt, aber der läuft dann vielleicht auch erst in ein, zwei Monaten aus oder länger. Dann hat man ja auch da einen gewissen Vorlauf. Also es ist unwahrscheinlich, dass man von Tag 1 sofort null Einnahmen hat. Hm. Du hast Mitarbeiter, vielleicht dann in dem Fall ein Overhead, die du nicht, theoretisch nicht mehr finanzieren könntest. Hm. Aber auch eben also einen gewissen Puffer zu haben, für jeden ist er in anderer Größe, einen gewissen Puffer zu haben, plus eben Verträge zu haben, Kundenbeziehungen zu haben, das ist ja ein Stück weit in Anführungszeichen Sicherheit.
Also ich muss sagen, da darauf zurückzukommen, du hast mir ja damals ja auch gesagt, komm, stell dich doch einfach ein. Und ich war eine Zwischenzeit sogar so weit, dass ich ja dann doch schneller untergebaut habe, also Mitarbeiter noch eingestellt habe. Und jetzt sind wir insgesamt 5 Leute im Team davon. Und das war für mich also eine Kostenwelle, die ich, Markus, so war ich hier sitze, mir vor 3 Jahren noch nicht mal zugetraut hätte. Ich bin ehrlich, so viel, also jetzt nicht von wegen Geld, sondern diese Summen im Monat zu bewegen, war für mich vor 3, 4, 5 Jahren unvorstellbar. Dass ich jeden Monat diese Summen überweise an Mitarbeiter, die bei mir jetzt im Unternehmen arbeiten.
Das war für mich auch ein riesen Lernkurve, wo ich gesagt,
boah, wow. Ekelhaft. Für mich war es ekelhaft, dieses Gefühl, dass dann urplötzlich so hieß, ja, hier noch 3.000 und da noch 4.000 und da noch 2.000 und da noch 1.000. Und ich so, und jetzt war es so für mich, also jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich die Summe immer noch wertschätze und respektiere, sie aber nicht den höchsten Stellenwert bei mir mehr hat, weil das für mich eine respektvolle, ein respektvolles Standard geworden ist, sage ich mal. So ein respektvoller Standard geworden ist. Ich respektiere diese Summe immer noch, aber jetzt ist es für mich so, ich weiß, was die Summe mir einbringt an Investitionen und auch an Rücklage oder im Aufbau. Und das war für mich so, weil am Anfang habe ich auch gesagt, ich brauche ein halbes Jahr Vorlauf. Jetzt bin ich so, also gefühlt habe ich Monate gehabt, wo ich sage, ey, kam rein, geht raus.
Noch ein Punkt, den ich von meiner Seite sagen muss, wo ja. Ich quasi auch viele Mitarbeiter hatte, oder mehr als heute, haben auch die Zahlen ein Stück weit Bedeutung verloren. Es war immer noch große Beträge.
Genau.
Aber von meiner Seite muss ich sagen, ich habe den Zahlen keine Wertung gegeben. Es war dann,
genau.
Für mich war, es waren zu diesem Zeitpunkt Zahlen Investitionsmittel.
Gut, genau. Und vor allem, ich wollte gerade sagen, wir haben dem keinen Wert mehr gegeben, aber wir haben sie nicht respektlos behandelt, sage ich mal so. Ne? Also, weil ich wusste, diese Summe, die ich jetzt zu investieren habe, brauche ich, um überhaupt diese Maschine zu steuern oder zu bewegen. Also das ist so, den Sprit brauche ich, um das Auto von A nach B zu bewegen. Aber um am Ziel anzukommen, muss ich das Auto bewegen, also muss ich auch den Sprit bezahlen. Punkt. Nur, dass ich wusste, was ich am Hafen, also am Ende, erreichen kann oder erreichen werde. Und das fand ich eben auch total spannend, dass ich da eine andere Wertigkeit gesehen habe. Und vor allem, und das fand ich immer so total cool, dass ganz viele, am Anfang, wo ich mal nachgeschaut habe, in meiner Branche durfte ich ja ganz viel hinter die Kulissen gucken, in der unternehmerischen Summe, sag ich mal so. Da war ich immer so, weil ich gesagt habe, wow, was die da monatlich drehen. Also ich habe ein Unternehmen, das hat im Monat 100.000 Euro Personalkosten. 100.000, und das ist ein Mittelstandsunternehmen. Das ist nicht die Riesenbude, ne? Also das ist okay. Wenn ich dann überlege, was so Konzerne im Monat an unternehmerischen Kosten haben, oder wen ich total sympathisch finde.
Ich habe auch einen guten Freund in meinem Netzwerk, der hatte, glaube ich, zu Spitzenzeiten 70 Mitarbeiter.
Und ja, wir haben jetzt
also er hat ein gutes Gehalt gegeben, aber mal rein rechnerisch, er würde ihn nur 1.000, 2.000 Euro geben, allein das hochzurechnen, das sind Summen, die sind sehr großen Respekt für Unternehmer, die das schaffen, auch an dem Punkt sind und da auch die Ermutigung stellt Mitarbeiter ein, macht das, geht diesen Schritt und geht dann auch bodenständig
und eben reich überlegt euch auch die Investitionen, ne? Also überlegt euch, welche Investitionen ihr für was tätigt, welche Aufgaben ihr auch outsource, also make or buy, kann auch mit den eigenen Mitteln passieren. Und was ich halt super spannend finde, und da kenne ich auch zum Beispiel einen Top-Steuerberater in unserem Netzwerk, der bis zu 100 Mitarbeiter hat, und ich weiß auch, dass er nicht schlecht bezahlt, sehr, sehr fair und ehrlich, also was der auch für eine Welle da schiebt, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und Redo zum Beispiel, das ist ja auch so ein Influencer, der diese Redo XXL-Kette zum Beispiel hat, der hat gesagt, er hat Kosten, Miete, Personal, Aufwand und von 1 Million Euro im Monat. Und da habe ich gesagt, boah, und dann wieder, da gab es vor kurzem so einen Beitrag, boah, da hätte ich diesen Menschen wirklich ins Gesicht treten können, also nicht ihm, sondern den Leuten, die dann da kommentieren, ja, du fährst ja in Maybach, dir kann es ja nur gut gehen. Und ich sage so, Alter, ehrlich, ey, der Typ, der dreht so viel Geld von A nach B und der hat wirklich Menschen bewegt, hat eine ultimativ coole Persönlichkeit und macht wirklich sehr, sehr viel möglich, baut da GIG zum Beispiel auf und versucht die Leute zu begeistern für Gastro und ist da wirklich eine unglaublich tolle Persönlichkeit und dann kommen so eine Hater und sagen dem, du hast es ja immer einfach gehabt.
Ja.
Und da kriege ich Wut, also ich kriege richtig Wut, weil ich sage, werd doch erstmal selbstständig, werd doch erstmal das. Hab erstmal 10 Mitarbeiter, hab erstmal dieses Personalverantwortungsthema, was ich zum Beispiel ein ganz großes Manko von mir ist, oder nicht Manko, ich habe so einen richtigen, ich will nicht sagen Kontrollzwang, ist überhaupt nicht so gesagt, ich habe so ein Misstrauensthema damals mal gehabt, was aber nicht negativ ist, also bei meinen Mitarbeitern, die haben eine total tolle Work-Life-Balance, glaube ich schon, würde ich schon mal sagen, also spiegeln sie mir, auch im Workshop gab es ein tolles Feedback dazu, ich war aber trotzdem so, was machst du gerade? Eigentlich nur zu wissen, steuerst du gerade das Schiff in die richtige Richtung oder nicht? Und da musste ich ganz oft lernen, dass wenn ich Work-Life-Balance zulasse, kommt auch Work und Life zusammen. Was bedeuten soll, ich musste nur wissen, ey, ist morgen das Produkt fertig? Weil wenn ich das Produkt nicht fertig hatte, dann habe ich mir gesagt, okay, hast du jetzt gelived oder geworkt? So, also, und das war für mich ganz am Anfang super schwierig, weil ich da gesagt habe, ich musste auch ein bisschen Kontrolle und Steuerung übernehmen.
Zu einem gewissen Prozentsatz ist
gesundes, auch gesund. Gesundes Maß, ja. Und trotzdem habe ich gesagt, weil ich bin ja zum Beispiel sehr, sehr viel mit kreativen Menschen tätig. Ich bin zum Beispiel der, ich bin zwar auch kreativ, aber ich habe keine Geduld. Ich will das jetzt fertig haben. Und das ist für mich immer so ein Schmerz, wo ich immer wieder sage, ey Leute, jetzt seid mal jetzt kreativ. Und genau, und das kannst du halt dementsprechend gar nicht so leiten oder Menschen. Wir kommen auch bald zum Ende. Wir müssen noch ein bisschen hier sozusagen quatschen. In dem Bereich, was ich aber ganz, ganz wichtig finde, ist, erstens, Selbstständigkeit ist kein Ponyhof, ja. Das ist ein, oder wenn es ein Ponyhof ist, dann ganz viele kleine Haufen von A's, wo ihr reintreten werdet, an Herausforderungen und ähnlichem. Wichtig ist, durchzuhalten, Schüchen wieder sauber machen und durch diesen Schlamm weiterlaufen, weil er wird nicht leicht, der Weg. Holt euch Leute, holt euch Supporter, holt euch Leute, die da sind, holt euch Berater rein, holt euch Unterstützer rein, wo ihr sagt, da sind die. Aber reich über Nacht, bin ich ehrlich, wenn ihr das
ich kann nicht, Freund von dieses genau. gesunde Wachsen, auch mal hinfallen, Krone rücken, ja. weiterlaufen.
Und auch
diese Beständigkeit, das ja. macht ein Unternehmer, finde ich auch. Das sind unternehmerische Charakterzüge.
Und, kann man ich, das so sagen? Und was ich total wichtig finde, und das würde ich gerne so als menschlichen Aspekt wiedergeben, es gibt ja diese Wachstums- oder Dehnungsrisse im Körper, wenn man wächst. Die habt ihr auch im unternehmerischen Handeln. Und glaub mir, heute bin ich super stolz auf jeden Riss, auf jede Dehnung, auf jedes Problem, auf jede Ängste, auf jede Unsicherheit, auf jedes Problem, was ich so gestoßen bin, weil das hat mich heute noch stärker gemacht, noch selbstsicherer, noch ruhiger. Wie ich vor 2 Jahren mit dir darüber geredet habe, boah, wie kannst du jetzt 200 Euro dafür ausgeben? Das hat mich unglaublich nervös gemacht. Heute, keine Ahnung, hast du dir neues Equipment für deine Firma geholt, was schon hochwertig ist und auch wertig ist.
Ich und bin heute mega stolz drauf und vor allem auch dann die Ruhe und Gelassenheit zu haben. Das sind Arbeitsmittel, die bringen mich noch einen Schritt weiter.
Und die hätte ich vor 2 Jahren oder bei der Fische niemals. Und heute kaufe ich meinen Mitarbeitern alle Mac-Tastaturen, Mac-Mäuse, Mac-Uhren, weiß ich was, ist mir Mac, Apple, bla. Also wir arbeiten sehr viel mit Apple, deshalb auch Mac oder
Apple. Ich arbeite ohne Apple und es funktioniert auch.
Auch. Was für mich aber so dieses Feedback für meine Mitarbeiter ist, diese Hochwertigkeit, Wertigkeit und. Deshalb auch, meine Mitarbeiterin brauchte neue Kopfhörer, dann habe ich ihr AirPods gekauft und sonst. Ich war so, ist ja geil. Da habe ich gesagt, ja, weil du bist, nicht falsch, mein wertvollstes Gut, du bist mein Mitarbeiter, du bist der Erfolg meines Unternehmens. Und warum sollst du nicht belohnt werden dafür? Also warum sollst du nicht gute Arbeitsmaterialien bekommen? Und dann war das so, okay, krass und amüsant, also was ich krass fand, die Mitarbeiter heutzutage auch einfach, ne, es geht nicht immer ums Geld. Klar, Geld ist wichtig, man muss es zum Leben haben, aber einer meiner Erfolgsfaktoren, sagen mir meine Mitarbeiter, ist die Wertschätzung. Der respektvolle Umgang und die Wertschätzung.
Das wurde mir auch wieder gespielt.
Richtig.
Kann man da eine Hausaufgabe mitmachen?
Ich wollte sagen, also wenn ihr Personal habt oder Mitarbeiter habt, nehmt euch auch mal die Zeit, geht in ein Personalgespräch. Es gibt zum Beispiel von der IHK...
Wertschätzendes Interesse für eure Mitarbeiter.
Es gibt zum Beispiel von der IHK Projekt, das kann ich euch nur wärmstens empfehlen, da bin ich auch tätig, könnt mich auch gerne ansprechen, gibt es Werkzeugkasten, wie man zum Beispiel Personalgespräche führt. Mhm. Führt doch mal ein Personalgespräch mit euren Mitarbeitern. Und dann
eben diesem Muster.
Nach diesem Muster, weil das ist ein Leitfaden. Und dann gebt doch auch mal Wertschätzung zurück. Nicht das Gehalt, sondern die Wertschätzung kann der ausschlaggebende Punkt sein für ein gutes Miteinander. Und das würde ich auch fast schon als Abschlusssatz sagen, dass ihr den Mitarbeitern einfach mal das zurückgibt, was wie ihr selber gerne behandelt werden wollen würdet. Mhm. Und in diesem Sinne würde ich zumindest aus meiner Perspektive sagen, ich wünsche euch grandiosen Start in euren Tag, maximaler Erfolg bei dieser Hausaufgabe und wir freuen uns immer wieder. Swipen, liken, teilen, weiterempfehlen, sprecht darüber, gibt uns ein Feedback, schreibt uns, ruft uns an, keine Ahnung,
nutzt die Bezahlung und
genau.
Euer Dankeschön an uns.
Genau, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zusehen und in diesem Sinne maximale Erfolge.